was ist los, wie geht es weiter, wie viele kommen noch, inwiefern können wir sie unterbringen und erst recht die Frage, inwiefern können wir sie integrieren. Ich nehme aber durchaus wahr, dass sich die Einstellung zu Flüchtlingen in den vergangenen Monaten geändert hat im Jerichoer Land. Ich finde es manchmal ein kleines Armutszeugnis für Kommunalpolitiker, wenn ich mit ihnen nach den Wahlen spreche und sie dann so es darstellen, als ob eine geringe Wahlbeteiligung wäre wie ein Unwetter, was über sie hinwegzieht.
Was geht politisch ab in Burg und im Jerichoer Land? Welche Themen sind zwischen Knäckebrot und Störchen womöglich wahlentscheidend? Wir kommen der Sache auf die Spur heute in unserem Wahllokal. Mein Name ist Anna Petersen.
Auf der Reise in diese nordöstliche Region von Sachsen-Anhalt begleite ich Sie, Stefan Bühl-Westphal. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, wo wir uns mit einer Region in Sachsen-Anhalt beschäftigen. Und auch das machen wir nicht alleine. Wir haben unseren Chefreporter aus Burg mit dabei, Thomas Pusch. Hallo, Thomas.
Hallo.
Seit 5 Jahren, fast auf den Tag genau, bist du in dieser Funktion im Jerichoer Land unterwegs. Und an alle, die jetzt sagen, Jerichoer Land, ich bin zwar aus Sachsen-Anhalt, aber ich weiß jetzt nicht ganz, wo das liegt. Wir haben ja noch mal ein bisschen was vorbereitet. Also wir haben es gerade schon gesagt, es ist im Nordosten des Landes, so zwischen dem Landkreis Stendal und Magdeburg, grenzt mit an, ebenso Anhalt-Bitterfeld im Süden. Die Kreisstadt ist Burg, ungefähr 90.000 Einwohnerinnen und Einwohner wohnen im Jerichoer Land und der Landrat kommt von der SPD und heißt Steffen Burchardt.
Ja, und spätestens, wer im vergangenen Jahr irgendwann mal auf der A2 im Stau gestanden hat, und davon gab es ja nun wirklich eine Menge, weiß auch ungefähr, wo es Jerichoer Land ist, weil es meistens so zwischen den Abfahrten Burgzentrum und Burgost war.
Okay, also bei eurer Hauptstadt. Wir gucken mal, wie ist der Status quo bei euch im Kreistag? Mhm. Da haben wir als stärkste Kraft die CDU mit 24,2%, die SPD hatte 18,3%, die AfD 14,6%, die Linke 14,2%, dann kommen die Grünen mit 7%, die FDP mit 6,3%, die Freie Wählergemeinschaft Jericho mit 6,0%. Die Wählergemeinschaft Fläming mit 4,9, die ländliche Wählergemeinschaft Jerichoer Land mit 2,7 und die Freie Wählergemeinschaft Ändert Jerichoer Land mit 1,8% und die Wahlbeteiligung lag bei 54,2%. Wem das jetzt alles zu schnell war und wer das vielleicht auch gerne mal optisch vor sich sehen will, auf mz.de und volksstimme.de gibt's das Ganze auch als Video und da seht ihr die Grafik dann auch gerade eingeblendet. Aber wir gucken mal, wie hat sich das im Vergleich zur Wahl von 2014 verändert. Großer Gewinner die AfD, die im Jerichoer Land dann erstmals dabei war, also plus 14,6%. Und die CDU hat rund 10% verloren. Der Rest um die 3% jeweils verloren bei den Linken, der SPD und der Freien Wählergemeinschaft Ändert Jerichoer Land und die Freien Wähler, die sind nicht mehr angetreten, die haben natürlich somit auch ihre 4% verloren und in der Gewinnzone mit 3,6% die Wählergemeinschaft Fläming und um die 1,6% die Grünen, die FDP und die Freie Wählergemeinschaft Jericho und die ländliche Wählergemeinschaft nahezu unverändert mit 0,2%. Im Plus. Wie sieht's im Kreistag aus? Da haben sich auch ein paar zusammengeschlossen. Die Sitzverteilung, 10 Sitze für die CDU, 10 Sitze für die Fraktion der SPD und der FDP, 7 Sitze für die Fraktion der AfD und der Freien Wählergemeinschaft Ändert. Dann die restlichen Wählergemeinschaften haben sich zusammengeschlossen, haben 6 Sitze, ebenso wie die Linken und die Grünen mit 3. Puh, das ist erstmal der Status quo, wie es bei euch aussieht. Thomas, lässt sich da schon irgendwas abzeichnen? Gibt es zum Beispiel irgendwelche Zugpferde, die nicht mehr dabei sind? Gibt es neue Zugpferde, die dazugekommen sind, wo du sagst, das wird alleine auch schon für ein paar Sitzverschiebungen reichen?
Von neuen Zugpferden habe ich von meinem Buchmacher tatsächlich noch nicht so viel gehört, aber ich kann ein Zugpferd schon mal benennen, was nicht mehr zur Kreistagswahl antritt und das ist Kerstin Auerbach von der Linken. Die ist am selben Tag wie Sarah Wagenknecht aus der Linken ausgetreten, hatte dann überlegt, ob sie vielleicht in Sarah Wagenknechts Bündnis eintritt, sich aber dann dagegen entschieden und zwei Entscheidungen getroffen vor der Kommunalwahl. Die eine ist, sie tritt nicht wieder bei der Kreistagswahl an. Da gehe ich also davon aus, dass die Linke nochmal einen Verlust hinnehmen wird. Und sie hat für die Stadtratswahl in Burg ein eigenes Wählerbündnis geschmiedet, was sehr interessant ist, weil da auch einige Personen kandidieren, die jetzt so aus dem politischen Bereich noch gar nicht so bekannt sind. Da ist beispielsweise der Lagervereinsvorsitzende dabei. Vor ein paar Jahren war ja die Landesgartenschau in Burg. Oder auch der Vorsitzende des Wasserturmvereins. Also durchaus Persönlichkeiten, die in Burg bekannt sind, die sich auch für das Stadtgeschehen engagieren, aber die jetzt nicht unbedingt wegen ihrer politischen Expertise schon in Erscheinung getreten sind.
Wenn wir auf das Jerichoer Land gucken, welche Themen werden dort gerade diskutiert? Was wird bei der Kreistagswahl ja vielleicht eine Entscheidung treffen oder eine Entscheidung herbeiführen bei den Wählerinnen und Wählern, das Kreuz genau an dieser Stelle zu machen?
Wenn ich mir so die Beschlüsse, Beschlussvorlagen, Diskussionsthemen der vergangenen Wochen und Monate auf Kreisebene ansehe, dann ist auf jeden Fall die Flüchtlingssituation ein Thema, was von den Parteien gesetzt wird und ist auch das, was man auf der Straße so hört, worüber sich die Menschen unterhalten. Was ist los? Wie geht es weiter? Wie viele kommen noch? Inwiefern können wir sie unterbringen? Und erst recht die Frage, inwiefern können wir sie integrieren? Wir hatten ja im vergangenen Sommer zu Beginn dieses Schuljahres eine Grundschule in Burg, wo der überwiegende Anteil der ABC-Schützen Kinder mit Migrantenhintergrund waren. Und das bedeutete ein ganz großes Diskussionsthema in Burg, nicht nur in dieser Schule. Und so hat dieses Thema viele Facetten und wird immer wieder neu aufgegriffen. Von unterschiedlichen Parteien, teilweise aber auch mit dem gleichen Tenor.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es da zwei Anträge von der AfD und von der CDU, die, und korrigiere mich nicht, wenn ich da jetzt daneben liege, aber im Prinzip beide fordern, dass mehr Sachleistungen ausgezahlt werden statt finanzielle Hilfen an Geflüchtete im Jerichoer Land.
Dem war so. Also tatsächlich zwei unterschiedliche Anträge. Der eine von der Fraktion AfD ändert, der andere von der CDU-Fraktion. Sie hatten aber beide dasselbe Ziel, dass eben kein Geld bis auf ein Minimum Taschengeldbetrag in bar mehr ausgezahlt wird, sondern durch Sachleistungen ersetzt wird. Allerdings bei dem großen Wirbel um dieses Thema muss man auch mal einordnen, dass es sich hierbei um Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften handelt. Also nur die würden dann Sach- statt Geldleistungen bekommen. Und es gibt zwei Gemeinschaftsunterkünfte im Jerichoer Land. Die eine ist in Burg, die andere in Gentin. Und die Zahlen variieren natürlich so von Tag zu Tag, aber auch nicht radikal. Ich schätze mal, es sind ungefähr rund 100 Menschen, die das betrifft tatsächlich.
Verargumentiert wurden diese Anträge unter anderem mit der schwindenden Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die Geflüchteten im Jerichoer Land. Ist das denn vor dem Hintergrund dieser Zahlen tatsächlich ein Problem?
Also tatsächlich ist es vor dem Hintergrund dieser Zahlen kein Problem. Ich nehme aber durchaus wahr, dass sich die Einstellung zu Flüchtlingen in den vergangenen Monaten geändert hat im Jerichoer Land. Nehmen wir mal die Flüchtlingsgruppe der Ukrainer. Da hatten wir ungefähr so 1.100. Und als der Krieg in der Ukraine begann, dauerte es nicht lange, bis die ersten Flüchtlinge auch ins Jerichoer Land kamen. Und es gab viele, viele Menschen, die sich sehr engagiert und besorgt um sie gekümmert haben. Da hat sich der Wind allerdings ein bisschen gedreht. Es wird jetzt mehr darüber gesprochen, warum arbeiten eigentlich nur 20% oder 25% der arbeitsfähigen Ukrainer im Jerichoer Land in Deutschland? Warum sind es in anderen europäischen Ländern deutlich höhere Quoten? Es wird ja da öfters mal von 70% oder so gesprochen. Dann gibt es auch Menschen, die schon viel länger in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, schon seit 2015 und davor. Aber wenn ich sage 2015, sprechen wir ja von Syrern, wir sprechen von Afghanen. Und auch da passiert es dann manchmal, dass gefragt wird, wieso haben denn die Ukrainer so eine Privilegien, kommen sofort in das soziale System rein, aber meine, in Anführungszeichen, Flüchtlinge, die genauso ein Anrecht haben auf Asyl, nehmen wir jetzt erstmal an, die sind sozusagen Flüchtlinge zweiter Klasse. Also diese Bewegung, Flüchtlinge anders zu sehen, funktioniert tatsächlich aus zwei verschiedenen Richtungen. Die einen sagen, es sind zu viele, obwohl ich jetzt sage, bei rund 2000, das sind jetzt eben halt Ukrainer und Flüchtlinge aus anderen Ländern, auf den Landkreis Jerichoer Land gerechnet, ist das meiner Meinung nach noch nicht zu viel. Auch wenn sie natürlich nicht proportional verteilt sind, sondern natürlich eher konzentriert in Städten wie Burg oder Gentin und jetzt nicht in einem 50-Seelendorf, sodass man sagen könnte, verteilt sich halt auf den gesamten Landkreis. Aber ich meine, da ist noch keine Obergrenze erreicht, gibt aber dieses Gefühl, wir haben ja diese Vokabel gefühlte Wahrheit, wurde ja auch irgendwann mal eingeführt, die trifft auf jeden Fall zu. Und dann gibt es nochmal dieses Umdenken, wieso werden ukrainische Flüchtlinge eigentlich anders oder auch besser behandelt als Flüchtlinge aus anderen Ländern?
Wir haben es eben auf der Statistik gesehen, zwischen 2014 und 2019 hat die AfD ziemlich zugelegt, knapp 15%, die CDU dagegen fast 10% verloren. Jetzt haben wir hier zwei Parteien mit einem sehr ähnlichen Anliegen, zwei ähnlichen Anträgen, mal vielleicht ein bisschen zugespitzt gefragt. Erlebt die CDU da im Jerichoer Land gerade einen Rechtsruck?
Na, die Vermutung liegt ja nahe, dass die CDU bei dieser Wahl nicht wieder 10% minus, waren es ja, glaube ich, rund gerechnet, hinnehmen will. Und dann guckt sie natürlich, mit welchen Themen kann man gewinnen. Das ist vom Prinzip her sicherlich kein schlechtes Anliegen, denn wenn man mit Themen gewinnt, heißt das ja auch, dass man die Wähler anspricht, dass es Themen sind, die die Wähler bewegen und für die sind ja letztlich die Politiker auch da. Auf der anderen Seite, bei mehreren Anträgen tatsächlich, die dieselbe Stoßrichtung hatten zwischen CDU und AfD, wo es um Formulierungen im Detail ging, wo aber das Ziel dasselbe war, frage ich mich auch, wo diese von Friedrich Merz besagte Brandmauer zwischen diesen Parteien ist. Sie haben zwar unterschiedliche Anträge, haben aber sehr oft in den vergangenen Wochen und Monaten dieselbe Stoßrichtung gehabt. Und da denke ich mal, geht's schon darum, dass man Stimmen von Wählern vielleicht sogar zurückgewinnen, aber sie auf jeden Fall gewinnen will, die sonst die AfD wählen würden.
Glaubst du, das funktioniert? Weil, sag mal, der Wähler oder die Wählerschaft ist ja nicht dumm. Die kriegen ja mit, dass das vielleicht auch eine Taktik ist. Und dann wähle ich doch am Ende vielleicht lieber das Original als die Kopie.
Das stimmt. Darüber wird ja viel gesprochen. Die Wähler wählen lieber das Original als die Kopie. Und ich, so wie ich es zumindest festgestellt habe, auch wenn die AfD in Sachsen-Anhalt als rechtsextremistisch bezeichnet wird, spüre ich keine Bewegung bei den Menschen, die sagt, nein, dann wollen wir jetzt lieber nichts mehr mit denen zu tun haben und gehen zur CDU, wo sie vielleicht vorher auch schon waren, denn die vertritt unsere Interessen ja genauso. Also ich glaube, das ist ein sehr großes Wabangspiel, was die CDU da eingeht. Es gibt in Teilen nicht mehr genügend Abgrenzung zur AfD. Auf der anderen Seite versucht sie das mit einem riesigen Aufgebot an Kandidaten vielleicht auszugleichen. Also die CDU hat zur Kreistagswahl die allermeisten Kandidaten aufgestellt.
Wir haben gerade die Gewinn- und Verluststatistik gesehen für das Jerichoer Land. Was glaubst du aus deiner Erfahrung, wo wird der Pfeil in ein paar Wochen nach oben zeigen und wo nach unten?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Pfeil bei der AfD nach oben zeigen wird. Wir hatten über Kerstin Auerbach gesprochen, ein wichtiges Zugpferd, was der Linken verloren gegangen ist. Ich denke, da zeigt er nach unten. Bündnis 90, die Grünen, verlieren auch ein langjähriges Kreistagsmitglied. Zwei sogar. Einen, der aus Altersgründen nicht mehr mitmacht, Christoph Kartz. der Mitte 80 ist und jetzt, glaube ich, seinen wohlverdienten politischen Ruhestand genießen kann. Und Lutz Nitz, ein sehr engagierter Politiker, der auch im Gentiner Stadtrat sitzt.
Ist Katz nicht der mit den Störchen?
Katz ist der mit den Störchen, genau. Und Lutz Nitz ist im Gentiner Stadtrat aktiv, tritt für den Kreistag nicht mehr an. Und wenn wir die politische Situation mal so betrachten, Bündnis 90 Die Grünen ist jetzt so bundesweit gesehen nicht gerade die Partei, die mega Zulauf bekommt. Und da gibt es meiner Ansicht nach im Jerichoer Land auch kein bestimmtes Thema, was sie besetzen, was dann entgegen dem Bundestrend ihnen Zulauf bescheren würde. SPD, FDP, ja. Muss man wirklich mal schauen, was wird. Also es gibt da
CDU?
Zwei Populäre nur noch bei der SPD. Bürgermeister von Biederitz ist der Fraktionsvorsitzende. Bürgermeister von Burg ist zwar parteilos, tritt aber auf dem SPD-Ticket an. Da kann durch kommunale Beliebtheit das dazu führen, dass trotzdem die SPD die Stimmen kriegt. Ja, und bei der CDU ist halt Markus Kurze, der Landtagsabgeordnete, ähnlich wie Kerstin Auerbach, eben so das Zugpferd seiner Partei. Und vielleicht verfängt es eben doch, dass man so ein bisschen radikaler gegenüber Flüchtlingen auftritt. Ich glaube jedenfalls nicht, dass sie wieder 10% Verluste hinnehmen müssen.
Du sagtest viele junge, neue Gesichter, die dort sich um einen Platz bewerben im kommunalen Gremium. Ist das nicht auch eine Chance?
Definitiv. Definitiv ist es eine Chance. Es gehen halt Ältere raus, Jüngere kommen. Aber wir haben gesehen, die Wahlbeteiligung lag bei 54%. Und ich finde es manchmal ein kleines Armutszeugnis für Kommunalpolitiker, wenn ich mit ihnen nach den Wahlen spreche und sie dann so es darstellen, als ob eine geringe Wahlbeteiligung wäre wie ein Unwetter, was über sie hinwegzieht, was man einfach so hinnehmen muss. Wir als Zeitung tun ja auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, schon eine Menge unseren Lesern und Usern klarzumachen, warum es wichtig ist, wählen zu gehen, warum es Sinn hat, was die Themen sind, wer wofür steht. Aber letztlich, denke ich, ist es auch die erste Aufgabe der Kommunalpolitiker, ihren potenziellen Wählern klarzumachen, darum sollt ihr überhaupt zur Wahl gehen.
Junge, neue Gesichter, sind sie wirklich jung oder nur neu?
Sie sind teilweise beides, also jung und neu. Das Altersspektrum fängt jetzt schon so bei 19, 20 tatsächlich an. Das ist jetzt nicht unbedingt die Mehrheit in der Gruppe der Kandidaten, aber ich denke, ja, wie sagt man so in der Werbung, es ist für jeden was dabei.
Wenn wir nochmal auf die Verteilung vom letzten Mal schauen, treten denn alle wieder an, die draufstehen, die eben aktuell drin sind, oder gibt es auch eine Partei, eine Wählergemeinschaft, die sich komplett zurückzieht?
Nee, also die Wählergemeinschaften, bis auf eben die Wählergemeinschaft Ändert, die ja mit der AfD zusammengegangen ist, haben ja diesen recht starken Block gebildet. Und das sind eben halt vorrangig auch Kandidaten aus ländlichen Gemeinden gewesen, die so halt ein bisschen, klar, nichts im Jerichoer Land ist Großstadt, aber es gibt eben halt doch immer noch einen Unterschied zwischen den beiden ehemaligen Kreisstädten und dem Rest des Jerichoer Landes, und sie stehen halt mehr so ein bisschen für die wirklich ländliche Region und geben der dann damit auch eine Stimme.
Deswegen treten auch alle wieder an.
Ja, und deswegen sind die ja auch recht gut vertreten im aktuellen.
Gibt's neue Wählervereinigungen, die ihren Hut in den Ring werfen?
Nein.
Also bleibt alles beim Alten und wir brauchen dann keine sonstigen mehr.
Also dann reicht's ja auch kaum noch, der Platz.
Ja.
Nein, das ist recht stabil.
Also ich muss immer einmal ganz kurz eine Aufklärung leisten. Für alle, die jetzt eben gedacht haben, der Mann mit den Störchen, wer ist denn das jetzt bitte? Christoph Katz und seine Frau, glaube ich, die kümmern sich zusammen auf dem Storchenhof in Lohr,
genau,
um verletzte Störche.
Richtig.
Nur noch mal kurz zur Aufklärung für alle, die wie ich jetzt vielleicht nicht so tief in den Gefilden und Zusammenhängen des Jerichoer Landes stecken.
Ja, nee, super. Storchenhof Lohburg ist seit Jahrzehnten eine Institution. Tatsächlich, das Tagesgeschäft hat jetzt auch schon der Sohn übernommen. Aber die beiden Senioren sind irgendwo immer noch dabei. Es geht vorrangig darum, verletzte Störche wieder aufzupeppen und dann wieder in die Freiheit zu entlassen. Ist tatsächlich auch ein beliebtes Ziel für Kindergarten und Schulgruppen, um sich einfach mal Meister Adebar anzusehen. Loburg überhaupt, hat jetzt wenig mit der Wahl zu tun, aber vielleicht so ein touristischer Geheimtipp für die Menschen, die noch nicht da waren. Es gibt in Loburg auch Karls-Ritterhof. Das ist sozusagen der burgmäßige Ableger von Karls-Erdbeerhof. Jemand, der schon mal an der Ostsee war, wird das bestimmt kennen. Da gibt es einiges zu entdecken für Groß und Klein, inklusive einer Bonbonfabrik. Und es gibt in Loburg auch noch eine Schnapsbrennerei. Also man kann da, glaube ich, gut mal so einen Sonntag verbringen.
Ein serviceorientierter Podcast mit Wissensanspruch.
Haben wir den touristischen Teil auch abgehandelt. Jetzt haben wir ein Stück weit über den Landkreis gesprochen. Gucken wir mal in die Kreisstadt. Was wird in Burg die Wahlentscheidungen bestimmen?
Das jetzt vielleicht nur mal am Rand angesprochen. Vom Burger Stadtrat gab es einen Brief an die Bundesregierung, wo auf die Flüchtlingssituation aufmerksam gemacht wurde. Also anders als im Drumherum beschäftigt auch die Menschen in der Kreisstadt. Und prozentual sind natürlich auch mehr Flüchtlinge in der Kreisstadt als jetzt im Rest des Landkreises. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ein ganz großes Thema ist aber auch der Verkehr in Burg. Nicht nur in Burg, sondern auch in den Gemeinden. Drumherum, durch die vielen Staus, die wir auf der A2 hatten, die ich schon angesprochen hatte. Und derzeit haben wir ja jetzt auch eine Sperrung auf der B1, auf der Bundesstraße von Burg nach Magdeburg. Konzentriert sich der Verkehr eben auf die kleineren Straßen, an die kleineren Gemeinden, die eben halt teilweise auch Ortsteile von Burg sind. Und es quälen sich, wenn es auf der A2 dicht ist, aber auch immer und immer wieder LKW, ich möchte schon sagen, Lawinen durch die Innenstadt, da geht dann teilweise gar nichts mehr. Es ist immer die Rede von einer Ortsumgehung. Ich denke, der Wunsch ist auch ganz klar, das Ziel auch. Aber wie bei allem, wo Geld dafür notwendig ist, wird das natürlich auch noch eine Weile dauern, bis sie tatsächlich umgesetzt werden kann.
Tatsächlich birgen Ortsumgehungen ja auch das Risiko, weil ja dann auch kein, ich sag mal so, Zufallsverkehr mehr stattfindet, wo man dann eben mal am Kaffee anhält und sagt, ach komm, lass uns hier mal noch ein Stück Kuchen essen.
Das stimmt natürlich. Das ist richtig. Also das, was einerseits für die Anwohner, die durch die vielen Autos, die sich durch die Innenstadt quälen, genervt ist, ist natürlich für Geschäftsleute oder Gastronomen von Nachteil, wenn die halt alle nur außen rumfahren und nicht mal reingucken. Andererseits gibt es auch viele, die sagen, wenn man von Burg, wo wir jetzt gerade eben bei der Stadt sind, immer nur im Verkehrsservice hört, dass da der Stau ist, dann lockt es auch nicht unbedingt als Reiseziel, obwohl es sich tatsächlich lohnt, auch mal in Burg vorbeizuschauen.
Wir haben gerade über Geschäfte gesprochen. Wie sieht's denn da aus in Burg? Habt ihr eine schnucklige kleine Innenstadt oder ist da eher die Verwaltung des Leerstands?
Tatsächlich ist es leider eher die Verwaltung des Leerstands. Das auch schon seit vielen Jahren. Es gibt sehr viele emsige Geschäftsleute, die auch mit Sonderaktionen versuchen, auch was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Mitternachtsshopping beispielsweise, wo halt nicht einfach nur die Geschäfte länger geöffnet haben, sondern auch die Schaufenster besonders liebevoll dekoriert werden, Künstler engagiert werden, die dann eben in der Fußgängerzone auftreten. Aber das sind mittlerweile fast wirklich nur noch Einzelfälle. Und ein richtiges Geschäftsleben, Geschäftstreiben, die Fußgängerzone als Bummelmeile, die gibt es tatsächlich in der Form nicht mehr. Möglicherweise ist das auch dadurch, dass Burg ja wirklich nicht weit weg ist von Magdeburg und für viele, sage ich mal, so ein Wochenendeinkauf auch so ein Gesamterlebnis ist, dann fährst du halt ins Einkaufszentrum, gehst danach irgendwo noch nett essen und am Nachmittag vielleicht noch ins Kino und dann hat sich jetzt dieser Weg dahin auch gelohnt. Obwohl es natürlich Burg zu wünschen wäre, dass es da eine Bewegung gäbe, die in eine andere Richtung geht. Ich sehe sie aber im Moment tatsächlich nicht. Die Stadtverwaltung hat versucht, durch einen City Campus, also einen Dienstleister, den sie in einem leerstehenden Geschäft angesiedelt haben, ein bisschen für Belebung zu sorgen. Aber wir drei wissen auch, das ist jetzt nicht dasselbe wie ein Konfektionsgeschäft oder ein Taschenladen oder irgendwas anderes, wo ich mal ein bisschen stöbern kann, wo ich was anprobieren kann, wo ich was angucken, was schnuppern kann oder so. Das wird sicherlich noch nicht den Aufschwung bringen.
Gucken wir in die andere große Stadt, nach Genthin. Da wird ja nicht nur der Stadtrat und Kreistag gewählt.
Nein, tatsächlich hat der Stadtrat erwirkt, dass es am 9. Juni auch die Möglichkeit gibt, den derzeitigen Bürgermeister Matthias Günther abzuwählen. Matthias Günther wird im Allgemeinen vorgeworfen, er sei nicht kompetent genug für das Amt des Bürgermeisters. Er verbreite nicht genügend Zukunftsperspektive, Aufbruchsstimmung. Alles sei ziemlich in Stillstand geraten, seit er Bürgermeister ist, vielleicht sogar auch in Rückschritt. Beispiele dafür sind jetzt, es gibt zwei Haushalte, die nicht genehmigt wurden von der Aufsichtsbehörde. Das heißt, freiwillige Leistungen sind dann für die Stadt Genthin nicht möglich. Ihm negativ in die Karten gespielt hat auch ein hoher Krankenstand in der Verwaltung, sodass durch die Kreisverwaltung als zuständige Aufsichtsbehörde auch unter die Arme gegriffen wurde. Die Frage ist nur, ergreift dieses Thema tatsächlich auch die Menschen in Genthin? Wir tun alles dafür, um dieses Thema auch leser- oder userfreundlich aufzuarbeiten. Aber ein Indiz dafür, dass es die Menschen nicht so richtig ergreift, ist, dass es vor 2 Jahren schon den Versuch einer Abwahl des Bürgermeisters gab, der daran gescheitert ist, dass die Wahlbeteiligung einfach nicht hoch genug war. Jetzt hofft man sicherlich auf die Wahlbeteiligung durch die Kommunalwahl an sich, sodass die Gentiner einfach nochmal ein Kreuz nebenbei machen. Aber ob das Thema sie wirklich ergreift, ich wage es zu bezweifeln.
Du sagtest gerade, keine freiwilligen Leistungen möglich. Magst du diesen Begriff freiwillige Leistung am Beispiel Genthin mal einmal mit Leben füllen?
Natürlich. Also freiwillige Leistung, das ist eben alles so, was im Vereinsgeschehen beispielsweise gemacht wird, was an Jugendangeboten möglich ist, was an sozialen Einrichtungen unterstützt werden kann. Ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, freiwillige Leistungen sind all das, was das Leben lebenswert macht. Also dieses ganze Drumherum. Straßen müssen da sein, eine freiwillige Feuerwehr oder überhaupt eine Feuerwehr muss da sein. Aber all das, was ich jetzt so aufgezählt habe, das sind so die Sachen, die eben das Leben bereichern, die halt nicht diese sogenannten Pflichtaufgaben sind, sondern die freiwilligen Leistungen. Und die sind eben halt nur möglich, wenn der Haushalt einer Stadt, bevor ich zur Zeitung gekommen bin, war für mich Haushalt auch irgendwie immer nur Küche, Teller abwaschen und sowas. Also Haushalt ist das Budget, was einer Stadt zur Verfügung steht. Und wenn der halt auf einem vernünftigen Fundament ist, das heißt Einnahmen und Ausgaben so halbwegs miteinander in Übereinkunft zu bringen sind, obwohl sämtliche Gemeinden ein Loch in der Kasse haben, was aber eben irgendwo so ein bisschen noch kontrollierbar sein sollte, erst dann ist es möglich, über das geforderte Maß hinaus auch Geld auszugeben.
Gibt's ein Gefühl, irgendeine Stimmung in Genthin, wie dieser Antrag ausgehen wird oder diese Wahl?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Abwahl funktionieren kann, weil sich alle Parteien im Stadtrat von Genthin einig waren, dass dieser Bürgermeister nicht mehr der richtige Bürgermeister ist. Fakt auf der anderen Seite ist auch, dass seine Amtszeit im kommenden Jahr ohnehin endet. Also da wäre dann wieder Bürgermeisterwahl. Deswegen würde ich jetzt eine Wette tatsächlich weder auf das eine noch auf das andere abschließen wollen.
Okay, aber ich glaube, wenn wir hier nochmal auf die Karte gucken, Genthin, ne, fängt mit G an, gibt's Stress. Gommern fängt auch mit G an, gibt's auch Stress.
Ja, okay, vielleicht liegt darin das Geheimnis. Ja, tatsächlich an der Grundschule Gommern, und da haben wir dann sogar zweimal das G, gibt es Groll. Zwar schwelt da ein Streit zwischen Eltern und Lehrern. Also einige Eltern, ich kann nicht genau sagen, um wie viele Eltern es sich handelt, weil viele Eltern natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit gehen wollen. Die Schule hat aber rund 400 Schüler, von daher denke ich, wird es auf der anderen Seite auch nicht die Mehrheit der Eltern sein, aber auch Einzelfälle sollten ja ernst genommen werden. Die Vorwürfe sind auch recht schwer. Es geht eben darum, dass Kinder angebrüllt worden sein sollen, dass Kinder zu hart angefasst worden sein sollen. Für das eine gibt es Tonaufnahmen, die natürlich eigentlich gar nicht hätten gemacht werden dürfen, aber es gibt sie halt. Für das andere gibt es Fotos, die halt auch im Bluterguss zeigen. Das Landesschulamt und auch die Stadt Gommern, die ja Träger der Grundschule ist, haben versucht, als Schlichter in vielen Gesprächen aufzutreten und irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Aber Verfahren ist, glaube ich, das zutreffende Wort für das, was die Situation ist. Und die hat jetzt jüngst auch eine neue Eskalationsstufe erreicht, nachdem es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und einer Bevollmächtigten auf der einen und Lehrerin auf der anderen Seite gekommen sein soll, hat der Bürgermeister 2 Hausverbote ausgesprochen. Seine Begründung ist, die Lehrer mussten geschützt werden. Die eine betroffene Mutter sagte uns gegenüber hingegen, dieses Hausverbot ist auf Lügen aufgebaut. Es ist schwierig, diese Sache objektiv zu betrachten. Wir waren weder in der einen noch in der anderen Situation dabei. So lassen wir möglichst beide Seiten zu Wort kommen. Aber am besten wäre natürlich für die Kinder, wenn sich eine Lösung finden würde. Ein Schulwechsel wurde schon oftmals angeboten. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Eltern das so als klein Beigeben empfinden würden und es deswegen nicht tun. Es tut natürlich den Kindern auf der anderen Seite dann auch nicht gut.
Ganz kurz zur Einordnung. Wir nehmen diese Folge natürlich jetzt nicht gerade live auf, auch wenn die ab 26.04. zu hören sein wird, sondern wir sind ein paar Tage vorher hier. Also es kann sich durchaus zwischendurch noch was ergeben haben. Aber wir werden euch die Artikel über die Sachen, über die wir hier im Podcast sprechen, auch unten nochmal in die Shownotes packen. Und da sind dann auch die aktuellen Entwicklungen bei der Schule dabei. Aber glaubst du, das wird einen Einfluss auf die Wahl haben?
Also
das wirkt ja jetzt eher so wie ein wichtiges Thema, aber jetzt nicht unbedingt politisch.
Ja, also das ist richtig. Auf die Wahl, denke ich mal, wird es nicht unbedingt einen Einfluss haben. Aber es ist halt eben ein Thema, über das jetzt gerade gesprochen wird. Denn auch wenn wir nicht genau wissen, was hinter diesen Vorwürfen steckt, inwiefern sie berechtigt sind, ein Hausverbot auszusprechen, ist jetzt schon eine Maßnahme, die erlebt man tatsächlich nur sehr selten. Währenddessen, ich glaube, dass Lehrer und Eltern unterschiedliche Ansichten haben, das dürfte durchaus öfter mal vorkommen.
Aber ein anderes Schulthema bei euch im Kreis könnte durchaus auch bei der Kreistagswahl kreuzentscheidend sein.
Ein anderes Schulthema bei uns ist die mögliche Fusion zwischen der Sekundarschule in Brettin und der Sekundarschule Gentin Süd. Brettin erreicht nicht mehr genügend Schülerzahlen, sodass das Landesschulamt sagt, wenn die jetzt nicht Außenstelle von Gentin werden, dann werden ab kommenden Schuljahr keine neuen 5. Klassen mehr eingeschult, sodass die dann halt über die Jahre langsam ausläuft. In Brettin hat das zu einem Sturmlauf der Eltern und auch der Schüler geführt. Die haben Angst davor, dass Außenstelle der erste Schritt ist und Dichtmachen der Schule der zweite Schritt. Hat es auch in den vergangenen Jahren Beispiele, nicht nur im Jerichoer Land, sondern auch in anderen Regionen Sachsen-Anhalts gegeben. Im ländlichen Raum ist ja immer das Problem, kriegt man eben genügend Schüler zusammen, um eine Schule zu erhalten oder nicht. Derzeit sieht es halt so aus, als gäbe es keine Alternative als die Fusion, um eben halt wenigstens den Standort Brettin zu erhalten. Dafür hat sich auch der Kreistag einstimmig ausgesprochen. Der Landrat hat auch ein klares Statement abgegeben und gesagt, dass der Landkreis überhaupt kein Interesse daran hätte, diese Außenstelle zu schließen, um etwa Geld zu sparen wegen Unterhaltung, Versorgung des Gebäudes oder so. Ganz im Gegenteil, es ist in den vergangenen Jahren viel Geld investiert worden. Und also sowohl dem Landkreis als auch seinen Politikern ist sehr an dem Erhalt dieser Schule in Brettin gelegen.
Noch mal ganz kurz zum Kreistag. Wenn dann über solche Themen, die ja durchaus hitzig sind und angespannt sein können, diskutiert wird, wie ist da die Stimmung unter den Vertreterinnen und Vertretern?
Also sie ist tatsächlich manchmal genauso. Sie ist manchmal hitzig, sehr emotional. Das hat manchmal natürlich auch was damit zu tun, dass Zuschauer auf den hinteren Bänken sitzen, die zu einem bestimmten Thema in den Kreistag gekommen sind. Und vor denen will man natürlich zeigen, wie sehr man sich für ihr Anliegen engagiert. Manchmal schlagen Landtagsabgeordnete ein bisschen über die Stränge und man fühlt sich dann in so eine Fernsehdebatte aus Magdeburg versetzt, auch vom Tonfall her.
Welche?
Welche
Landtagsabgeordneten schlagen da über die Stränge?
Das ist vorrangig von der AfD so. Da wird dann manchmal ein Zungenschlag benutzt, der dann eben so mit dem, wie man sich Kommunalpolitik an sich vorstellt, nicht mehr so ganz einhergeht. Das wird aber dann ganz schnell vom Landrat tatsächlich auch ausgebremst, der sagt, wir wollen uns die Diskussionsunkultur aus dem Magdeburger Landtag nicht in den Jerichower Kreistag reinholen.
Thomas, besten Dank für deine Einblicke. Gucken wir mal ein paar Jahre in die Zukunft. Du wirst ja noch lange, lange Zeit Chefreporter sein in Burg. Was glaubst du, welche drei Themen werden in den nächsten 5 Jahren deine Schlagzeilen bestimmen aus dem Kreistag oder aus der Kommunalpolitik?
Ich denke, das Flüchtlingsthema wird die Schlagzeilen weiterhin bestimmen, denn es sieht ja auf der Welt nicht gerade danach aus, dass es zu weniger Flüchtlingen kommen wird, eher zu mehr Flüchtlingen. Und die Frage wird eben sein, wie man der Situation und auch einer schwankenden Gefühlswelt in der Gesellschaft Herr werden kann, als nicht nur als Politiker, sondern durchaus auch als Zivilgesellschaft, inwiefern man darauf Einfluss nehmen kann. Es wird auf jeden Fall ein dominantes Thema sein. Ich denke, das zweite wichtige Thema wird tatsächlich der Verkehr sein. Ob man sich für die Ortsumgehung eben letztlich entscheiden kann, weil sie die Menschen entlastet, andererseits aber auch dem Café die Kunden wegnimmt. Ich sehe sie schon. Ich sehe aber auch weiterhin eine hohe Verkehrsbelastung, die eben an Burg vorbei fließt. Wenn es fließt, ist es ja gut. Und die Nähe zur Autobahn ist sicherlich auch sehr angenehm. Ich habe mal in der Altmark gewohnt. Da waren es dann über 50 Kilometer bis zur Autobahn. Da fährt man dann über die Dörfer. Das macht schon einen Unterschied. Allerdings, wenn die ganze Stadt dicht ist, ist die Autobahn tatsächlich dann auch keine Freude mehr. Und letztlich auch ein Thema, was wir heute schon angerissen haben. Ich denke, die Geschäftswelt, das Wiederbeleben der Burger Innenstadt wird ganz wichtig sein, weil das, glaube ich, für viele auch ein Stück Lebensqualität und Lebensgefühl bedeutet und vielleicht für viele auch ein Grund ist, eben nach Burg zu ziehen, um da ein Angebot zu bekommen, was ich zu Fuß erledigen kann und nicht irgendwo hinfahren muss, vielleicht noch teure Parkgebühren zahlen muss. Da ist irgendwie der Königsweg noch nicht gefunden. Aber noch ein wichtiges Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, wenn ich mir noch ein viertes Thema jetzt erlaube, ist es auf jeden
Fall. Das ist ja auch ein fünftes, das ist 17. Thema.
Sehr, sehr cool, aber die Leute sollen ja dranbleiben und nicht abschalten. Aber ich denke mal, medizinische Versorgung ist einfach noch ein ganz wichtiges Thema. Wie überall im ländlichen Raum, der Kreistag hat jüngst beschlossen, dass künftig bis zu 5 Zahnmedizinstudenten ein Stipendium bekommen sollen, wenn sie sich dazu verpflichten, ins Jerichower Land zu kommen. Ob das allein ausreichen wird, um sie zu ziehen, ist fraglich, ebenso auch wie bei den Hausärzten, was auch immer ein Thema ist, wo eben in den kommenden Jahren die Tendenz nach unten geht, weil viele ihr Rentenalter erreichen, sich zur Ruhe setzen, keinen Nachfolger finden. Viele aus Standesvertretungen sagen aber auch, es liegt gar nicht jetzt daran, dass die Leute nicht in die ländliche Region oder die Kleinstadt wollen, weil die den Großstadttrubel brauchen. Es liegt auch viel an Rahmenbedingungen für die Selbstständigkeit von Ärzten. Es ist viel mehr Bürokratie geworden, als es in den vergangenen Jahren war, sodass das, was eigentlich das Tolle daran ist, Hausarzt zu sein zum Beispiel, dass man eben halt den Menschen auch sehr viel im Fokus hat und nicht unbedingt nur die Krankheit viel zu kurz kommt, weil eben die Rahmenbedingungen ganz andere geworden sind. Also da wird von den Standesvertretungen immer so die Politik so ein bisschen angesprochen. Das ist jetzt nicht die Politik, die am 9.6. im Jerichower Land gewählt wird. Aber auf jeden Fall muss sich da auch was bewegen, damit sich was Positives auf dem Feld im Jerichower Land bewegen kann.
Thomas, herzlichen Dank, dass du diesen Ritt über die verstaute A2 und die verbaustellte A14 zu uns aufgenommen hast, hier nach Halle ins Studio.
Sehr gerne.
Ein interessanter Einblick in die lokalen Gegebenheiten in der Region rund um Burg. Und dabei soll es nicht bleiben. Das nächste Wahllokal steht schon an, und zwar am 29. April. Und dann geht es um junge Menschen. Wir haben Jasmin Scholtbach zu Gast. Sie ist vom Landesschülerrat und wir sprechen über die Situation an den Schulen. Bis dahin bleibt uns bitte ganz dolle gewogen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.